Der Bibeltext für die Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 31 bis Kapitel 5, Vers 2. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat.
Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe, die wir genannt haben, Wie wollen wir leben? Und das ist eine super Frage, die sich jeder mal stellen kann, wie will ich eigentlich leben? Und damit ist nicht nur gemeint, wie will ich für mich leben, sondern wie wollen wir als Gemeinschaft leben? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir unser Leben gemeinsam gestalten, miteinander gestalten? Und im Neuen Testament gibt es sehr, sehr, sehr viele Sätze, das sind die sogenannten Einander-Worte, wo gesagt wird, liebt einander, tut etwas füreinander, dient einander. 50 Stück. Und Gott will uns da eine Art von Miteinander zeigen, die ihm so vorschwebt für uns, die gut für uns ist und für die er uns gemacht hat. Und der Grund, warum das so häufig vorkommt, ist, dass von Anfang an Gottes Rettungsplan darauf abzielt, dass Gemeinschaft entsteht. Also die Bibel ist uns nicht nur gegeben, so für meine persönliche Inspiration oder meine eigene Glaubensorientierung, sondern Gott hat uns die Bibel gegeben, um eine Gemeinschaft zu schaffen. Eine Gemeinschaft, die Gott sichtbar und erfahrbar macht. Und die allergrundlegendste von diesen verschiedenen Einanderstellen, damit haben wir die Serie begonnen, ist die Stelle liebt einander. Und dieses liebt einander wird als neues Gesetz bezeichnet, das Gesetz von Jesus, das Gebot, was er uns gegeben hat. Und eigentlich würde das reichen. Eigentlich hätte diese eine Stelle gereicht, liebt einander, fertig. Ich bin ganz froh, dass es noch diese vielen anderen Stellen gibt, die das mehr mit Inhalt füllen. Weil unser Verständnis von was Lieben eigentlich heißt, ist oft verdreht und oberflächlich. Ich glaube, wir sehen Liebe in 2D. Und diese anderen Stellen, die zeigen uns praktisch, was das bedeutet, wie das aussehen kann, die geben uns so einen 3D-Blick auf das liebt einander. Und letztes Mal haben wir gesehen, tragt einander eure Last, ist eine Art und Weise, wie wir einander lieben können. Ja, ich liebe jemanden, das bedeutet, jemand anders wird mir so wichtig, dass seine Last mich mitbelastet. Und ich suche aktiv Wege, um andere zu entlasten. Das ist eine Form der Liebe. Und heute soll es um das Vergebt einander gehen. Wir haben eben gehört, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Und danach geht es auch wieder um die Liebe. Das heißt, vergeben ist nichts anderes als eine Form der Liebe. Es ist eine Art zu lieben, wie Gott uns liebt. Und es steht in dem Vers, wir sollen Nachahmer Gottes werden. Wir sollen ihn zum Vorbild nehmen. Und Gott ist die Liebe. Das heißt, wir können Liebe nicht so definieren, wie wir das wollen, sondern unser Maßstab für was Liebe ist und wie Liebe aussieht, ist Gott und seine Liebe. Und so wie er liebt, so sollen auch wir lieben. Und das hat ganz, ganz viele Auswirkungen und Konsequenzen, wenn wir das mal durchdenken und tiefer verstehen. Gottes Liebe ist eine Liebe, die vergibt und das wollen wir uns heute anschauen. Ich möchte 5 Punkte mit euch anschauen. Manche sind kurz, manche ein bisschen länger. Erstens ein paar Missverständnisse, wie wir Vergebung oft missverstehen. Dann der Bedarf nach Vergebung, brauchen wir das überhaupt? Dann die Fähigkeit zur Vergebung, wie können wir vergeben? Dann die Praxis der Vergebung und ganz am Schluss der Preis der Vergebung, was Vergebung kostet. Also erst die Missverständnisse. Vergeben bedeutet nicht verdrängen. Ja, vielleicht hat dich dein Chef auf der Arbeit unfair behandelt und jetzt redet ihr nicht drüber und du tust so, als ob alles gut wäre. Ne, man lächelt, wenn man sich im Gang trifft. Ne, man schreibt eine freundliche E-Mail mit herzlichen Grüßen drunter. Man arrangiert sich so, dass niemand irgendwas merkt. Man spielt ein bisschen heile Welt, obwohl es innen ganz anders aussieht. Und vielleicht hat es ja auch einen Vorteil. Ne? Man weiß, auf der Arbeit muss man sich so und so verhalten, sonst macht einem der Chef das Leben noch mieser oder man verbaut sich die Karriere oder man fühlt sich nicht dazugehörig. Und das heißt dann, ich versuche dieses Problem einfach ein bisschen unter den Teppich zu kehren und das mich abzulenken und das zu verdrängen. Aber das ist nicht Vergebung. Vergebung heißt nicht, das irgendwie zu überspielen. Vergeben heißt auch nicht vergessen. Du kannst etwas vergessen, ohne dass du jemandem vergeben hast. Ist möglich. Und du kannst umgekehrt jemandem vergeben, ohne dass du vergisst, was dir die Person angetan hat. Es ist schön, es eigentlich schon wäre schön, wenn es dahin kommt, dass man vergibt und es dann auch wirklich vergessen kann. Aber das ist nicht so leicht getan, wie gesagt. Und es muss auch nicht sein. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst vergeben haben, auch wenn du es nicht vergessen hast. Vergeben bedeutet auch nicht verharmlosen. Wenn dir zum Beispiel ein Teenie irgendwas klaut, dein Portemonnaie, dann kannst du sagen, naja, ist ja normal in dem Alter, machen doch alle Teenies. Jeder hat mal so eine Phase, ne, ist ein bisschen rebellisch, war ja auch nicht so viel Geld. Der hat es auch dringend gebraucht. Man findet so irgendwie Ausreden, um das, sich das irgendwie zurechtzubiegen. Und was man da eigentlich macht, ist, man spielt das herunter. Und das machen wir auch bei größeren Sachen, bei Straftätern. Das sieht man viel in der Presse, dass wir sagen, oh, die hatte eine ganz schwere Kindheit. Ja, der hat irgendwie schlimme Kindheitserlebnisse gehabt und hier ist dem was passiert und so. Und dann hat er sich halt so entwickelt und eigentlich so richtig kann der eigentlich gar nichts dafür. Das mag alles stimmen, aber das ist nicht vergeben. Vergeben bedeutet nicht, den Täter seiner Verantwortung zu entheben. Es bedeutet nicht, den Täter zu einem Opfer zu machen. Es bedeutet nicht, Unrecht zu minimieren oder sogar zu leugnen. Wir haben dieses Wort im Deutschen, entschuldigen. Ja, es ist schnell gesagt, Entschuldigung. Eigentlich entschuldigen wir uns für Dinge, wo Vergebung nicht nötig ist, weil es kleine Sachen sind. Aber Vergebung bedeutet eben nicht, Sachen runterzuspielen und klein zu machen, sodass man einfach Entschuldigung sagen kann, sondern im Gegenteil, Vergebung setzt voraus, dass wirklich Unrecht getan wurde. Dass eine reale Schuld vorliegt, die dann auch vergeben werden kann. Und ich glaube, es ist auch gut, mal über unseren Sprachgebrauch nachzudenken. Wir sagen sehr einfach, es geht einfach von der Zunge, so dieses Entschuldigung. Aber jemanden um Vergebung zu bitten, wirst du mir bitte vergeben, das fällt schon viel schwerer. Wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben jemanden treffe, und wir treffen uns vielleicht auf einen Kaffee und quatschen ein bisschen, und ich sage aus heiterem Himmel einfach, ich vergebe dir, dann wird mir die Person sagen, Moment mal, für was denn eigentlich? Ich habe dir doch nichts getan, wir haben uns noch nie vorher gesehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das zeigt, dass Vergebung beinhaltet immer eine Schuldzuweisung. Wenn ich sage, ich vergebe dir was, dann heißt es, du hast mir was getan. Du hast dich schuldig gemacht. Das heißt, Vergebung bedeutet, Dinge beim Namen zu nennen, Unrecht zu verurteilen und nicht zu verharmlosen. Vergeben hebt auch nicht die Konsequenzen auf. Ja, oft bleibt ein Schaden, wenn Vertrauen verloren gegangen ist, weil man gelogen hat oder fremdgegangen ist, dann kann man sich vergeben, aber das Vertrauen muss trotzdem wieder neu aufgebaut werden. Das Dritte, und ich glaube, da tendieren wir, also ich auch hin, vergeben so zu verstehen, dass es heißt, negative Gefühle zu überwinden. Aber dann wäre Vergebung nur was, was mein eigenes Innenleben betrifft. Aber Vergebung ist etwas, was zwischen Menschen passiert. Ja, vergebt einander, es geht um das Miteinander. Es ist eine gute Sache, dass wir versuchen, Wut und Zorn und Bitterkeit loszuwerden in unserem Leben. Das ist eine therapeutische Maßnahme, das ist wichtig für uns. Aber das ist nicht das, das ist eigentlich ein Ergebnis von Vergebung, aber nicht die Vergebung selbst. Vergebung ist heilsam, Vergebung verändert unsere Emotionen, aber das ist das Ende von einem Prozess. Und die Vergebung selbst, die kann ich gewähren und die kann eintreten, auch wenn ich emotional noch nicht hinterhergekommen bin. Auch wenn die emotionale Heilung noch lange dauert. Deswegen ist es nicht gleichbedeutend. Und das ist auch eine Entlastung zu wissen, ich kann jemanden vergeben und immer noch mit Gefühlen zu kämpfen haben und mit Wut und Zorn. Also ich habe jetzt viel gesagt, was Vergeben nicht ist. Was ist denn eigentlich Vergeben? Vergeben, in dem Wort Vergeben steckt Geben drin. Das ist eine Form von Geben. Und es ist etwas ganz Bestimmtes, was man gibt, wenn man vergibt. Das griechische Wort, was der Paulus hier benutzt, das heißt charizomai, das bedeutet Gnade geben. Es hängt mit dem Wort Gnade zusammen. Das heißt, ich schenke jemandem Gnade. Was bedeutet das? Ich gehe so mit jemandem um, wie er es nicht verdient hat. Es bedeutet, ich verzichte auf Rache, ich verzichte auf Vergeltung, Ich verzichte auf eine Strafe, auch wenn die gerechtfertigt wäre. Ich lasse meine Anklage fallen. Ich laste der Person, die mir was angetan hat, ihre Schuld nicht mehr an. Ich entlaste sie. Und ich sehe diese Person nicht mehr als einen Täter, als jemand Schuldiges, sondern als einen Menschen. Ich definiere diese Person nicht mehr über das, was sie mir angetan hat. Das ist Vergebung. Vergebung ist ein Versprechen, was ich mache. Ich verspreche, ich werde dem Vorfall, dem, was vorgefallen ist, nicht mehr nachhängen. Ich werde den Vorfall nicht wieder auftischen und gegen dich verwenden. Ich werde das auch nicht rumerzählen und allen anderen erzählen, wie schlimm das ist, was du mir angetan hast. Und ich werde diesen Vorfall nicht zwischen uns stehen lassen und unsere Beziehung im Weg stehen lassen. Das ist Vergebung. Vergebung, ich glaube, dass wir Vergebung total brauchen, dass es was Wunderschönes ist. Ich glaube, dass unser Land Vergebung braucht. Länder brauchen Vergebung. 1994 wurde in Ruanda ein fürchterlicher Völkermord begangen. In 100, 120 Tagen gab es 800.000 Tote. Das waren Nachbarn, die ihre Nachbarn umgebracht haben. Das waren Arbeitskollegen, die ihre Arbeitskollegen umgebracht haben. Freunde, es war jeder gegen jeden. Das heißt, es gab ungefähr so viele Mörder, wie es auch Tote gab. Wie kann nach so einer Katastrophe, nach so einem Krieg, wieder eine funktionsfähige Gesellschaft werden? Wo die Leute wieder zusammenleben, wo irgendwie das Leben wieder weitergeht. Es geht nicht ohne Vergebung. Und das ist das, was auch in Ruanda passiert ist. Es gibt unglaublich krasse Dokus und Bilder und Projekte, wo in den ganz vielen verschiedenen Dörfern ehemalige Täter und ehemalige Opfer Nachbarn sind und miteinander leben. Desmond Tutu, der hat eine wichtige Rolle im Kampf gegen Apartheid gespielt in Südafrika. Er hat ein Buch geschrieben und der Titel war von diesem Buch Keine Zukunft ohne Vergebung. Und er hat es auch auf sein Land gemünzt. Er hat gesagt, Südafrika hat keine Zukunft ohne Vergebung. Länder brauchen Vergebung. Aber auch für unsere persönlichen Beziehungen brauchen wir Vergebung. Jeder von uns muss eine Entscheidung treffen im Leben. Will ich oberflächliche Beziehungen leben? Oder will ich Vergebung lernen? Will ich oberflächliche Beziehungen leben oder will ich Vergebung lernen? Ich muss mich zwischen den zwei Dingen entscheiden. Je näher du jemandem kommst, je vertrauter du jemandem wirst und jemandem bist, desto eher wird er oder sie dich verletzen. Die uns am nächsten stehen, die verletzen uns am meisten. Und umgekehrt, wir verletzen sie am meisten. Warum ist das so? Weil der dir am nächsten ist, der bekommt am meisten deine Macken ab, deine Einseitigkeiten, deine Verhaltensmuster und deinen vollen Egoismus, der dir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Das heißt, in einer guten Freundschaft oder in einer Ehe wird es zwangsläufig zu Situationen kommen, wo einer dem anderen vergeben muss. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und der einzige Weg, das zu umgehen, wenn du sagst, ich will nicht vergeben, ist, dass du niemanden an dich ranlässt. Dass du Leute auf Distanz hältst, dass du dich nicht einlässt auf tiefe Beziehungen. Aber für alle, die tiefe und ehrliche Beziehungen wollen und sich das wünschen, ist Vergebung absolut essentiell. Und Vergebung ist auch essentiell für uns als Kirche. Paulus schreibt es hier an Christen. Vergebt einander. Das heißt, er geht davon aus, dass Christen sich gegenseitig Unrecht antun werden und verletzen werden. Und dass sie das nicht nur, dass das nicht nur einige machen werden und dass sie das nicht nur manchmal machen werden, sondern dass das immer wieder von allen in alle Richtungen vorkommen wird. Und deswegen muss er hier schreiben, vergebt einander. Er fordert hier zu einem Lebensstil der Vergebung auf. Er sagt nicht, dass es was Einmaliges ist, sondern sagt, lernt immer wieder, immer verschiedenen Leuten immer wieder zu vergeben. Die meisten Menschen, ob sie jetzt glauben oder nicht glauben, stellen einen höheren Anspruch an Christen. Und das ist auch berechtigt. Die sagen, von einem Christen erwarte ich, dass er nach gewissen Prinzipien lebt, dass er einen hohen ethischen Standard erfüllt. Und ich glaube, eins der größten Hindernisse auf dem Weg zum Glauben ist das Fehlverhalten von Christen. Ja, manchmal denken wir, ist ja schon so schlimm genug, was die Person gemacht hat, aber von einem Christen hätte ich das nie erwartet. Auch das noch. Das macht es nur noch schlimmer. Und der Paulus weiß, Christen sind keine perfekten Menschen. Pastoren schon gar nicht. ja, sondern die sind genauso Sünder wie alle Menschen, die bewusst und auch unbewusst anderen Unrecht tun, andere verletzen. Das ist kein Freibrief, das ist keine Entschuldigung, aber es ist der Grund, warum Paulus sowas hier schreiben muss. Vergebung wird auch in der Kirche und gerade in der Kirche nötig sein. Das heißt, ich muss dir leider sagen, auch bei mittendrin wirst du von anderen mittendrinern enttäuscht werden. Je länger du dabei bist, sogar von Leuten in deiner Kleingruppe. Es wird nicht immer reibungsfrei laufen, es wird nicht immer ohne Konflikte laufen, es wird nicht alles schön und happy und nice und nett sein. Aber, und das ist die Chance der Vergebung, wenn wir lernen, damit konstruktiv und positiv umzugehen, wenn wir lernen, wirklich zu vergeben, dann werden wir entdecken, dass echte tiefe Gemeinschaft zwischen Sündern wirklich möglich ist. Und wenn wir das lernen und leben, dann werden wir zu einem Modell für unsere Stadt, für Potsdam. Weil das ist unser Wunsch, unsere Vision. Wir wollen ja nicht nur für uns Gemeinschaft, sondern wir wollen, dass Gemeinschaft generell funktioniert, für unsere Stadt. Und wie cool wäre das, wenn Potsdam für Versöhnung und Vergebung bekannt wird und dann plötzlich eine Ausstrahlkraft für Brandenburg bekommt und dann vielleicht für ganz Deutschland. Und ganze Länder können eine Ausstrahlung haben, wenn Leute da hinschauen. Deutschland ist Modellcharakter geworden durch die Wiedervereinigung. Was meint ihr, wie viele Leute in Südkorea, Nordkorea nach Deutschland schauen? Weil hier etwas passiert ist, was sie sich wünschen. Und das ist das, was Kirche sein soll. Kirche soll nicht dieser Ort sein, wo perfekte Menschen zusammen sind, sondern wo Sünder zusammenleben und sie lernen, einander zu vergeben und eine Gemeinschaft zu werden, die wunderschön ist. Und es bekommt Modellcharakter und es wird total attraktiv und es hat ganz viele Implikationen und Auswirkungen auf die Umgegend. Also, Vergebung ist eine gute Sache in der Theorie. Aber was brauche ich jetzt, um zu vergeben? Die Fähigkeit zur Vergebung, das ist ja der Schlüssel. Miroslav Volf ist ein Theologe, der ist in Kroatien aufgewachsen, im ehemaligen Bosnien-Herzegowina, Jugoslawien. Und er war ein Jahr alt und er hatte einen 5 Jahre alten Bruder. Und sein älterer Bruder ist oft rausgegangen und hat mit den Soldaten gespielt. Und er hat sie seine Soldaten genannt. Und eines Tages hat einer der Soldaten ihn genommen und auf einen Wagen gesetzt, der vom Pferden gezogen wurde. Und er ist auf diesem Wagen hin und her geschaukelt. Und er ist dann durch so ein enges Tor gefahren und leider ist sein Kopf zwischen dem Pfosten und dem Wagen geraten und er ist gestorben. Und es war ein absolut tragischer, verheerender Verlust für die Familie. Und Miroslav Volf, der hat das damals mit 1 Jahr nicht verstanden, aber er hat später dann mit seinen Eltern geredet und sie haben gesagt, sie haben sich entschieden zu vergeben. Dem Soldaten, der so nachlässig war und diesen Fehler gemacht hat, und auch dem Kindermädchen, die ihre Aufsichtspflicht eigentlich nicht wahrgenommen hat. Sie durfte sogar weiterhin bei der Familie bleiben und auf den kleinen Miroslav, den Einjährigen, aufpassen. Und für ihn war das so die perfekte Nanny, die auf ihn aufgepasst hat. Er hat sein erstes Buch ihr gewidmet. Und erst später hat er realisiert, seine Eltern haben nie einmal irgendetwas Negatives über sie gesagt. Sie haben nicht einmal sein Bild, was er von ihr hatte, zerstört. Sie haben vergeben. Aber seine Mutter hat auch gesagt, das zu vergeben war das Allerschwierigste, was ich in meinem Leben je getan habe. Und das ist krass. Jemand hat mal gesagt, dass bei diesen krassen Vergebungsgeschichten, die Vergebung ist eine der größten seelischen Leistungen, die ein Mensch erbringen kann. Und die Frage ist, wie kann sowas gehen? Wie ist sowas möglich? Das eine ist, wir brauchen überhaupt eine Motivation, um zu vergeben. Wir müssen es überhaupt erstmal wollen. Und wenn alles nur Zufall ist, wir ins Leben geschmissen werden und wir für uns selbst kämpfen müssen und schauen müssen, dass wir erfolgreich sind und dass es uns gut geht und dass unsere Rechte eingehalten werden und dass wir nicht auf der Strecke bleiben, dann macht es keinen Sinn zu vergeben. Warum die Mühe? Warum der Schmerz? Warum auf mein Recht verzichten, mein Recht auf Wiedergutmachung? Aber wenn diese Welt und wenn wir von Gott gemacht sind, der uns vergibt, wenn die letzte Realität nicht einfach gleichgültige Materie ist, sondern ein liebender Gott, dann macht es viel mehr Sinn, sich in diese Realität einzuklinken. Vielleicht sind wir ja gerade dafür gemacht, dass wir anderen vergeben. Und die gute Nachricht der Bibel ist, dass Gott uns befähigt zu vergeben. Der Schlüssel in diesem Abschnitt und in Vers 32 ist, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Das ist ein absolut essentieller Zusatz, so wie Christus euch vergeben hat. Das ist der Schlüssel für Vergebung. Vergebung ist nämlich nicht nur was Horizontales, was zwischen mir und einem anderen Menschen passiert, sondern es ist was Vertikales, weil Gott mit im Spiel ist, ist mitbeteiligt. Eigentlich hat Vergebung, es gibt so ein Vergebungsdreieck. Es gibt Gott, es gibt mich, vielleicht jetzt als Opfer, und es gibt den Täter. Und Vergebung passiert in diesem Dreieck. Und Gott ist derjenige, von dem Vergebung ausgeht. Er vergibt mir und er vergibt auch dem Täter. Und nur weil er diese Vergebung schenkt, kann ich die jetzt weitergeben. Gott verlangt nicht von uns, aus eigener Kraft Menschen zu vergeben. Das ist etwas, was, wo wir einfach nicht zu in der Lage sind. Aber er möchte uns die Fähigkeit schenken, indem er uns Vergebung schenkt und wir das weitergeben können an andere. Und eine Sache, die sehr, sehr hilft, wenn es darum geht, jemandem zu vergeben, das nennen Therapeuten das Prinzip der Relativierung. Das heißt, solange du meinst, dass du selbst keine Vergebung brauchst, wirst du immer auf die anderen herabschauen, denen du vergeben willst. Weil die brauchen ja Vergebung, aber du brauchst es ja nicht. Das heißt, die stehen immer ein Stückchen unter dir. Und dann wird es dir kaum möglich sein, ihnen wirklich von Herzen zu vergeben. Aber je mehr du deine eigene Schuld verstehst, verstehst, dass du selber Vergebung brauchst und Vergebung bekommen hast, desto eher kannst du anderen vergeben. Weil ihr plötzlich auf dieselbe Stufe kommt. Wenn Paulus hier sagt, vergebt einander, dann sagt er nicht nur, du sollst anderen vergeben, sondern er sagt auch, du brauchst Vergebung. Es geht in beide Richtungen. Ihr sollt Vergebung empfangen, ihr sollt Vergebung geben. Es ist was Aktives, das Geben, und was Passives, das Empfangen. Es ist gleichzeitig, es ist beides. Und die Bibel und Gott schenkt uns eine neue Perspektive, wenn wir durch die Welt gehen, in dem Bewusstsein, dass wir selbst Vergebung brauchen, für unsere Vergangenheit und Tag für Tag. Und dass Gott uns vergeben hat, in Jesus. Das macht uns total demütig. Und wir wissen, wie kann ich anderen verwehren, was Gott mir selbst gegeben hat. Das ist ein Schlüssel und das hilft in diesem Prozess, jemandem zu vergeben. Die Fähigkeit zur Vergebung, ich glaube, dass es einzigartig ist in der guten Nachricht von Jesus, dass die uns befähigt, anderen zu vergeben, wie wir das alleine nicht könnten. Wie geht das jetzt praktisch? Ich fühle mich verletzt. Das ist die Ausgangssituation. Ich fühle mich gekränkt und verletzt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt praktisch? Die erste Frage ist zu entscheiden, ist mir überhaupt wirklich Unrecht getan worden? Ein Beispiel, ich habe ein paar Freunde und die haben so lockere Freunde, die haben eine Party gemacht und die haben mich nicht eingeladen. Und ich fühle mich verletzt. Weil ich wäre so gern dabei gewesen und die hätten mich doch einladen können. Und warum haben sie es nicht gemacht? Ist jetzt die Frage, wie gut ich die kenne und ob die irgendwie verpflichtet waren. Aber normalerweise kann ein Gastgeber selbst entscheiden, wen er einlädt oder nicht. Er ist nicht verpflichtet, mich einzuladen. Das heißt, er hat mir eigentlich kein Unrecht getan, nichts falsch gemacht. Ich fühle mich aber trotzdem verletzt. Wenn das so ein Fall ist, wo eigentlich kein Unrecht getan wurde, dann kann ich eigentlich nicht wirklich vergeben. Weil Vergebung setzt voraus, dass mir jemand was Falsches getan hat. Es gibt hier keine objektive Schuld und daher ist Vergebung eigentlich nicht das, was ich jetzt brauche. Trotzdem muss ich mit dieser Verletzung in meinem Inneren umgehen. Und es gibt verschiedene Stufen von so einer Verletzung und die sind hier in Vers 32 aufgelistet. Ja, es fängt an mit Bitterkeit. Das ist eine Herzenseinstellung. Ich bin verletzt, das ist etwas, was in mir vorgeht, in meinem Herzen. Und die nächste Stufe ist dann, dass das Gefühl der Wut kommt, des Zorns, des Aufbrausen, wie das hier im Vers steht. Das ist quasi die nächste Stufe, wo sich diese Kränkung auswirkt in meinen Emotionen. Und die dritte Stufe ist dann, dass ich schlecht über andere rede. Das heißt, meine Herzenseinstellung hat Emotionen hervorgerufen und die führen jetzt zu Taten und Worten. Und Paulus sagt, das sollen wir wegtun. Wir sollen nicht Herzen haben, die gefüllt sind von Bitterkeit und von Wut. Und wir sollen nicht schlecht über andere reden, sondern wir sollen diese Dinge ersetzen durch, und was sind die drei Sachen? Freundlichkeit, Mitgefühl und Vergebung. Das sind wieder diese drei Ebenen. Freundlichkeit ist die Grundeinstellung, eine Herzenseinstellung, dass ich anderen Menschen gegenüber positiv bin und positiv über sie denke. Ich möchte grundsätzlich anderen Gutes. Aber das reicht noch nicht, so der Wille, das Gute zu wollen, sondern Gott sagt hier, ich möchte, dass ihr mitfühlend seid. Das heißt, es soll eure Emotionen beeinflussen. Ihr sollt mitfühlen mit anderen Menschen. Und das soll dann zu Taten und Worten führen. Und das ist dann die Vergebung, indem ich das jemandem zuspreche und ausspreche und in die Tat umsetze. Das heißt, es geht um viel mehr, als sich einfach zu arrangieren, sondern Gott ist an unserem Herzen interessiert und an unserer Beziehung zu anderen Menschen und er möchte die optimal wiederherstellen. Und das ist wichtig, auch in einem Fall, wo eigentlich so präzise keine Vergebung notwendig ist. Ich muss auf mein Herz achten, muss schauen, ist da Bitterkeit, ist da Wut und wie kann ich das loswerden? Oft ist es aber so, dass Leute uns wirklich Unrecht tun. Ja, der Chef, der mich unfair behandelt, die Person, die mein Auto beschädigt, der Freund, der mich belügt, was es auch ist, wo uns Unrecht getan wird. Und hier ist die Grundregel, vergeben bedeutet, wo es möglich ist, eine Aussprache zu suchen. Weil es eine Beziehungssache ist zwischen zwei Menschen. Und das Ziel von Vergebung ist die Versöhnung, ist die Wiederherstellung der Beziehung. Es geht nicht nur darum, dass ich meine Gefühle in den Griff kriege, sondern es geht darum, positiv eine gute Beziehung wieder hinzubekommen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Chris, eine echt heftige Geschichte aus den USA. Es war ein kleiner Junge. Und sein Onkel hatte eine Firma und dort hat sein Onkel jemanden entlassen, weil der ein Alkoholproblem hatte und hat ihm gekündigt. Und diese Person, die er gekündigt wurde, die wollte Rache üben und die hat den kleinen Chris entführt und geschlagen und schließlich in den Kopf geschossen und ist dann weggefahren. Dachte, er wäre tot. Der kleine Chris lag 6 Tage da, unbewusst, ist dann wach geworden und wurde von einem Förster gefunden und hat noch gelebt. Ich glaube, er ist blind geworden, aber er hat es überlebt und war total traumatisiert und die emotionalen Wunden waren fast noch tiefer als die physischen. Aber während er geschlagen wurde, hat er schon gebetet und gesagt, Gott, vergib ihm, was er mir gerade tut. Dann war die Frage, wer hat es getan? Und es wurde gefahndet und gesucht. Man hat vermutet, dass er es ist, aber er hat kein Geständnis abgelegt. Und der Chris konnte sich an nichts mehr erinnern von dem Vorfall, weil sein Gedächtnis komplett weg war. Das heißt, dieser Typ wurde nie belastet. Er ist frei gewesen. Am Ende seines Lebens, kurz bevor er gestorben ist, hat er ein Geständnis abgelegt bei der Polizei. Und die Polizei hat den Chris informiert, 2 Jahrzehnte später, und hat gesagt, möchten Sie den sehen? Und der Chris hat gesagt, ich will unbedingt diesen Täter treffen. Und er ist zu ihm hingefahren und der Täter hat um Vergebung gebeten und hat ihm vergeben. Aber er hat es nicht dabei belassen, sondern hat ihn danach immer wieder besucht, über mehrere Wochen hinweg. Sodass der Täter am Schluss gesagt hat, dieser Chris, dem ich das angetan hat, ist mein bester Freund geworden. Das ist eine echt bewegende Geschichte, aber das ist das eigentliche Ziel von Vergebung. Das Ziel von Vergebung ist, dass am Schluss eine wiederhergestellte Beziehung da ist. Und es ist nicht genial, wenn die sagen können, wir sind jetzt Freunde. Nach all den Jahren, nach all dem, was passiert ist. Aber leider ist es nicht immer so einfach. Und ein Grundproblem ist die Frage, der Täter, der mir was angetan hat, ist er eigentlich bereit dazu? Bittet er mich um Vergebung? Ist er einsichtig? Bekennt er, dass er was falsch gemacht hat? Kehrt er um oder nicht? Und das hängt ja nicht von uns ab, sondern von der Person, die uns was antut. Was tue ich, wenn die Person, die mir was antut, es nicht einsieht? Wenn sie sagt, ich habe keinen Fehler gemacht, es war gerechtfertigt oder einfach irgendwie der Sache aus dem Weg geht. Wieder, Gottes Vergebung ist der Maßstab für uns. Vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Wie hat Gott uns eigentlich vergeben? Gott bietet allen Menschen Vergebung an. Er hat einen unglaublich großen Vergebungswillen. Es gibt keinen Mensch, wo Gott sagt, dir werde ich oder dir will ich nicht vergeben. Sondern Gott sagt, egal wer zu mir kommt und egal was diese Person gemacht hat, ich bin bereit, jedem, jederzeit alles zu vergeben. Das ist Gottes Herz. Aber diese Vergebung die wird nur wirksam, wenn wir sie auch annehmen. Vergebung ist etwas, was ich gebe. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk, was ich nicht annehme und aufmache, erfüllt seinen Zweck nicht. Und genauso ist es mit der Vergebung. Die Vergebung wird erst dann wirksam und erfüllt erst dann ihren Zweck, wenn wir sie annehmen. Und es ist nicht so, dass Gott einfach allen vergibt und jetzt können wir machen, was wir wollen und es ist völlig egal und alle haben eine Beziehung zu Gott. Sondern Gott sagt, ich möchte das für alle, ich biete es allen an, aber am Schluss musst du entscheiden, will ich Gottes Vergebung annehmen oder will ich das nicht. Und erst wenn du das Geschenk annimmst und Ja sagst, dann wird die Beziehung wiederhergestellt. Vergebung passiert nicht automatisch. Und das bedeutet jetzt, wenn wir vergeben sollen, wie Gott uns vergeben hat, im Umkehrschluss, dass wenn wir in einer Situation sind, wo jemand uns etwas angetan hat und sie sind nicht einsichtig und sie bitten uns nicht um Vergebung und sie kehren nicht um und sie bekennen es nicht. Unser Herz soll so sein wie Gottes Herz. Das heißt, wir sollen eine Grundbereitschaft haben, allen Menschen zu vergeben, egal was sie uns getan haben. Das soll unser Wunsch sein. Und es kann sogar gut sein, den Mut zu fassen und auf so eine Person hinzugehen und zu sagen, das und das hast du mir angetan, das war nicht gut, das hat mich verletzt, das hat mich geschädigt, aber ich möchte dir vergeben. Oft ist es so, dass Täter sehr, sehr viel mit Scham zu kämpfen haben und aus sich selbst heraus nicht in der Lage sind, um Vergebung zu bitten. Und wenn du als Opfer so einen Schritt gehst, kann das die Möglichkeit schaffen, dass der Täter plötzlich die Freiheit hat, es zu bekennen. Aber auch da hängt es wieder von ihm ab. Man weiß es nicht, wie er reagiert. Wenn die Person nicht drauf eingeht, nicht einsichtig ist, nicht um Vergebung bittet, dann brauchst du auch keine Vergebung zuzusprechen oder gewähren. Du sollst einen Vergebungswillen haben. Du sollst sagen, ich bin jederzeit bereit, dir zu vergeben, wenn du das annimmst. Das heißt, dein Herz muss richtig gestimmt sein. Aber die Vergebung tritt erst dann ein, wenn sie angenommen wird. Ich habe einen Jungen kennengelernt, dessen Eltern haben sich geschieden, seine Mutter ist fremdgegangen, der Vater ist depressiv geworden, er war der Älteste von den Kids, er musste auf die aufpassen, es war eine traumatische Situation. Und er ist in der Kirche und alle haben ihm gesagt, du musst vergeben, du musst vergeben. Und er hat mir gesagt, ich kann nicht vergeben. Und ich habe ihn gefragt, wenn deine Mutter zu dir kommen würde und sie würde dich um Vergebung bitten und sagen, das war falsch, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe, deinen Geschwistern angetan habe. Sie würde aufhören, deine Geschwister immer noch so schlecht zu behandeln. Und sie würde dich um Vergebung bitten. Wie würdest du reagieren? Und er hat gesagt, ich würde dir sofort vergeben. Ich würde dir sofort vergeben. Ab dem Moment sieht sie es nicht ein. Sie bittet mich nicht um Vergebung. Sie behandelt meine Geschwister immer noch schlecht. Mein Vater ist immer noch depressiv und sie macht nichts dagegen. Und für ihn war es eine totale Entlastung, nicht zu hören, du musst jetzt aber vergeben, sondern zu wissen, ich möchte vergeben, ich möchte das Beste für meine Mutter, ich möchte auch auf mein Herz achten, dass da keine Bitterkeit aufkommt, dass da keine Wut aufkommt. Ich möchte all diese Dinge zu Gott bringen. Aber ich habe nicht den Druck, ihr vergeben zu müssen. Und solange sie es nicht annimmt und nicht will, wird diese Vergebung auch nicht stattfinden. Und das war für ihn eine Entlastung. Und ich glaube, dass das ist für mich komplett neu, das habe ich jetzt auch erst gelernt, dass da die Art, wie Gott uns vergibt, entspricht, wie wir anderen vergeben sollen. Es ist kein Automatismus. Vergebung ist nicht etwas, was wir wegschmeißen oder einfach so irgendwie hinstreuen überall hin. Sondern es ist etwas, was wir anbieten, aber es hängt davon ab, dass jemand darauf eingeht. Und als letztes der Preis der Vergebung. Vergeben kostet immer etwas. Es ist wie Schulden. Die Schulden müssen abbezahlt werden. Irgendjemand zahlt am Ende. Unrecht bedeutet immer Schaden, ob das ein materieller Schaden ist oder ein seelischer Schaden. Und irgendjemand muss für diesen Schaden aufkommen. Wenn es nicht der Täter ist, dann ist es der Geschädigte, das Opfer. Und wer schon mal großes Unrecht vergeben hat, der weiß, wie viel das kostet. Der weiß, wie emotional anstrengend das ist. Der weiß, wie lang das dauern kann. Der weiß, was für Kämpfe das bedeuten kann. Und das ist der Grund für das Kreuz, warum Jesus sterben musste am Kreuz. Heinrich Heine soll gesagt haben, auf seinem Sterbebett, der liebe Gott wird mir schon vergeben, das ist sein Beruf, das ist sein Metier. mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja, das muss Gott halt machen, das ist doch sein Job. Dazu gibt es den doch, zum Vergeben. Aber es ist ein tiefes Missverständnis von Vergebung. Das funktioniert nicht einfach so vergeben. Vergeben kostet immer etwas. Und Gott hat es seinen einzigen Sohn gekostet, um uns zu vergeben. Der letzte Vers in diesem Text, da steht, er hat sein Leben für uns hingegeben. Das heißt, er hat sein Leben aufgegeben. Er ist gestorben, freiwillig, für uns. Er hat die Konsequenzen unserer Schuld absorbiert, damit wir sie nicht tragen müssen. Und dann steht hier, und das dürfen wir nicht missverstehen, dass Gott Freude an diesem Opfer hatte. Aber Gott hatte nicht Freude an dem Tod von Jesus, hatte nicht Freude an dem Leid, sondern er hatte Freude an dem, was der Tod von Jesus bewirkt. Er hatte Freude an der Bereitwilligkeit von Jesus, sowas auf sich zu nehmen, weil er uns so sehr liebt und uns so gerne vergeben möchte. Die Vergebungsbereitschaft von Gott, die kommt aus seinem tiefsten Herzen. Ist nicht was, was er halt macht, weil er Gott ist oder weil das sein Job ist oder weil es sich irgendwie gehört, sondern Gottes Wunsch, uns zu vergeben, kommt aus seinem tiefsten Herzen heraus. Und das ist das, was wir sehen, wo Jesus am Kreuz hängt. Und während die Leute ihn foltern und umbringen, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oft in den Momenten, wo uns Unrecht getan wird, da kommen Dinge aus unserem Herzen raus, die sonst immer unter der Decke sind. Aus dem Herzen von Jesus kommt raus, in seinem schlimmsten Moment, ich möchte euch vergeben. Und Gottes Vergebung ist so groß, dass er bereit ist, so einen großen Preis für uns zu zahlen. Seine Vergebung ist perfekt. Unsere Vergebung wird immer unperfekt bleiben. Es dauert lang, es ist schwer, es funktioniert nicht immer gut. Aber je besser wir lernen, Gottes Vergebung für uns zu empfangen, desto bessere Vergeber werden wir und desto liebevollere Beziehungen und liebevollere Gemeinschaft können wir hier leben. Und das ist das, was ich uns allen wünsche.